Das hätten Sie vielleicht so nicht erwartet, was man mit einem Bügeleisen alles machen kann und wie viel Geschick es braucht, dann das Bügeleisen auch richtig anzuwenden. Da sind ja auch richtig heftige Gefahren dahinter verborgen. Also Wasser mit Bügeleisen zu erhitzen oder telefonieren und bügeln gleichzeitig. Ich hätte immer Angst, ich verwechsel die Hände dann. Also das wäre schon... Also lieber aufpassen, ja. Also ganz, ganz große Gefahren sind beim Bügeln verborgen. Aber man kann auch richtig verrückte Sachen mitmachen. Wussten Sie zum Beispiel, dass es bereits eine Weltmeisterschaft für Extrembügeln gibt? Also seit dem Jahr 1997 wird die ausgetragen. Ich habe da mal ein paar Bilder mitgebracht, dass Sie mal einen Eindruck kriegen, was da alles zu diesem Extrembügeln in weltmeisterschaftlicher Disziplin gehört. Hier haben wir zum Beispiel einen... Genau, Kopf überbügeln für dieser Ironing Area. Dann der nächste, Unterwasserbügeln in voller Tauchausrüstung. Das ist natürlich jetzt sehr stark abgeschirmt, ja, dass da kein Stromfluss da irgendwo in die Irre geht. So, das nächste, Kletterbügeln am steilen Fels hängend mit dem Bügelbrett. Nicht schlecht. Und der nächste hier, der hat den ersten Preis gewonnen bei dieser Roventa Trophy. Sich zwischen zwei Felsen dann auf einer Seilbrücke und dann gebügelt. Also fantastisch, absolut cool, dieser Typ hier. Wildwasserbügeln auf einem LKW-Reifen, alles drin. Das nächste, Handstandbügeln. Also Sie merken, es gibt unendlich viele Möglichkeiten und ihr drei werdet natürlich voll dabei hier beim Extrembügeln hier. Spiegeleierbügeln, diese Disziplin fehlt tatsächlich noch hier. Aber bei der Weltmeisterschaft gibt es auch eine besondere Disziplin für alle Teamplayer, Synchronbügeln. Also, irre gut. Und in dieser gelenkschonenden Disziplin Nordic-Bügeln mit zwei Stöcken wird gerade noch gearbeitet. Also es gibt wirklich Sachen, die sind so verrückt, dass es also gar nicht mal glaubbar ist. Übrigens, die erste Weltmeisterin im Bügeln ist übrigens eine Deutsche, eine Frau natürlich. Also ja. Aber ist Ihnen aufgefallen, dass hier ein erstaunlich hoher Männeranteil beteiligt war? Also wenn Ihr Mann auch nicht gerne bügelt, so wie ich das tue, dann wäre das vielleicht mal noch eine Variante, den in die Berge zu schicken mit dem Bügelbrett. Ich glaube, da wäre noch was drin, ja. Oder für die Jugend, die Aktion überhaupt, die haben ja jetzt ja ein Jahr Dauergrillen gemacht, so jede Woche mindestens einmal, im nächsten Jahr jede Woche einmal bügeln. Auf dem Blauen bügeln, im Hässler bügeln. Bügeln, das ist wohl die Masche der Zukunft, die Freizeitbeschäftigung, die hier dann wohl auch ihren großen Ursprung gefunden hat. Aber wieder mal zurück in ganz normalen Alltag. Wir sind erstmal, wenn wir ein Bügeleisen kaufen, mit der harten Realität konfrontiert und stehen hier oder sitzen hier vor einer 13-seitigen Anleitung, Gebrauchsanleitung. Und da müssen wir uns nun diese Inhalte vorknüpfen, dass mit diesem Hightech-Bügelgerät überhaupt nichts mehr schief gehen kann. Und dann lesen wir dann einfach Folgendes. Richtig geniale Übersetzung in die deutsche Sprache. Ich zitiere. Setzen Sie die Eisen vor ihm, so dass die oben links zeigt die Kabel und oben rechts wegführt. Beschreibung von links nach rechts. Es empfiehlt sich, Kleidung und Bettwäsche Stücke für die verschiedenen Temperaturen und Bügeln sortiere, mit diesen Stoffe zu beginnen, wo mit einer niedrigen Temperatur ist erforderlich wie Nylon. Hinweis: Die Symbole auf den Bügeln eingenähten Etiketten beziehen sich auf den Bügeln ohne Dampf. Zu heizen die Eisen in die hintere Ende. Die Temperaturrad in Gegenuhrzeigersinn bis zum Anschlag. Um Dampf zu bügeln trocken, das Verhältnis von weniger als 1 und immer unterstützt seine eingefügt gedrückte Taste auf der rechten Seite. In dieser Position ist das Ventil geschlossen. Also, da ist selbst der bügelwilligste Ehemann völlig überfordert damit. Er kann ja gar nicht, ja. Also, es funktioniert einfach nicht mit dem Bügeln. Also, Gebrauchsanleitung ist schon die erste große Hürde. Aber wir haben jetzt doch eben von diesen drei BU-Absolventen mitgekriegt, dass die Gebrauchsanleitung tatsächlich ein wichtiges Instrument ist, um nicht das heiße Bügeleisen an die Ohren zu halten oder nachher tot auf der Matte zu liegen hier. Wir brauchen diese Gebrauchsanleitung oder wir überleben es schlichtweg nicht. Und die haben uns auch plastisch vor Augen geführt, dass diese Gebrauchsanweisung durchaus auch auf den Glauben zu übertragen ist. Für diese Leute ist die Bibel eine Gebrauchsanleitung, die Gott uns gegeben hat, dass das Leben funktionieren kann. Sie kennen vielleicht den Fernsehjournalisten vom ZDF Hauptstadtstudio, Peter Hane. Der hat mal in einem Interview folgendes Zitat gesagt: Die Bibel ist eine Gebrauchsanleitung fürs Leben. Wer die Bibel liest, steht auf gutem Grund, auf dem Boden der Tatsachen und einer Basis, die gerade in Krisen trägt. Die Bibel ist wie ein dicker Brief des Schöpfers an seine Geschöpfe, ein Liebesbrief Gottes an seine Menschen. Hier sagt er uns, was er für uns getan hat und noch tun will. Soweit ist das Zitat von Peter Hane. Gebrauchsanleitung Gottes, Liebesbrief Gottes an seine Geschöpfe. Gott selber sagte mal dem König David in einer recht schwierigen Lebensphase von ihm, Psalm 32, Vers 8, das wird uns heute noch ein bisschen mehr beschäftigen: Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, mein Auge ist über dir. Das heißt also, dass Gott sich durchaus mitteilen möchte und dabei auch Wesentliches zu sagen hat. Und wir tun gut daran, das wahrzunehmen und zu hören, was er uns auch zu sagen hat. Wenn ich davon ausgehe, dass Gott sich das menschliche Leben ja auch ausgedacht hat, es auf den Weg gebracht hat, es geschaffen hat, dann weiß er doch auch als Schöpfer, wie es am besten funktionieren kann. Unter welchen Voraussetzungen Leben wirklich gelingen kann. Er hat doch die größte Ahnung, wie auch das Zusammenleben von den Menschen gelingen kann. In der Summe von den einzelnen Leuten. Und er hat so auch den allerbesten Überblick über das, was das Leben kaputt macht, gefährdet, zerstört. Und das alles teilt er uns in der Bibel mit. Tatsächlich, die Gebrauchsanleitung, wie Leben funktionieren kann und was Leben gefährdet. Ein Buch also von größter Weisheit und gleichzeitig höchster Lebensnähe. Direkt im Leben drin, am Leben dran. Natürlich sind die jüngsten Abschnitte der Bibel auch schon 1900 Jahre alt. Oh, schon heftig. Und klar, die wichtigsten Abschnitte der Bibel, die spielen halt nicht in Kandern, sondern nun einfach mal in Israel. Anderer Kontinent, andere Zeit, andere Kultur, andere Mentalität, andere Sprachen. Und all das gestaltet den Zugang zur Bibel an manchen Stellen wirklich sehr schwierig, weil ich diese Hürden erstmal nehmen muss. Und wir tun uns schwer daran, die Bibel jetzt zu verstehen, aufgrund dieser Hinderungen, die dazwischen stehen. Ja, und Gebrauchsanleitung liest sich manchmal holprig, ja, um Dampf zu bügeln trocken. So wirkt für manche die Bibel. Was meint er jetzt eigentlich damit? Und wo soll ich mich denn wiederfinden? Was hat der Bibelvers nun mit meinem Leben konkret zu tun? Möchte Gott mir irgendwas sagen, aber ich weiß nicht was und wie ich das auf mein Leben beziehen soll? Schwierig. Ich kriege die Kurve nicht, was ich mit diesem Bibeltext nun wirklich anfangen soll. Und da finde ich natürlich solch einen biblischen Unterricht, wie ihr ihn hattet oder habt, hervorragend, eine geniale Angelegenheit, um mal 2 Jahre lang sich intensiv Gedanken machen zu können, was die wichtigsten Aussagen der Bibel sind, mal einen Überblick zu kriegen, an manchen Stellen tiefer zu bohren, ein Verständnis zu gewinnen. 2 Jahre lang, jeder Sonntag, und das mit Leuten, die sich auskennen, die auch durchaus das Geschick haben, das zu vermitteln und erklären zu können. Eine ganz, ganz geniale Angelegenheit. Und da kriegt man was mit. Und man beginnt nun langsam zu verstehen und auch nachzuvollziehen, was diese Gebrauchsanleitung durchaus fürs Leben zu bedeuten hat und wie ich das ins Leben einbeziehen kann. Absolut hervorragend. Aber wir sind hier an einer ganz entscheidenden Stelle angelangt. Denn Verstehen ist nicht alles. sagte die Ria vorhin auch, sie deswegen so manchmal Ängste vor dem biblischen Unterricht, weil es nicht um das Wissen geht, das zu vermitteln, ja kein Problem, für sie auf jeden Fall kein Problem, sondern es geht um viel mehr. Wenn ich eine Gebrauchsanweisung verstanden habe, ist sicher schon mal eine große Hürde genommen, vor allem wenn die dann so geschrieben ist, wie die gerade eben, ja. Aber entscheidend ist, dass ich diese Hinweise auch anwende. Darauf kommt es doch an. Das Lesen allein macht mich zu keinem Weltrekordbügler. Ich muss es anwenden, was aufgeschrieben worden ist. Gott sagte, ich will dich unterweisen und dich lehren, den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, mein Auge ist über dir. Das heißt, David ist sehr gut beraten, wenn er bereit ist, auch zu lernen. Wenn Gott sich schon mitteilt, ihn unterweisen möchte, dann soll er es doch auch tun. Das ernst nehmen, was Gott ihm sagt. Es wäre doch auch vorteilhaft für ihn, diesen Weg zu gehen. Nicht nur zu wissen, was richtig und falsch ist, sondern das zu tun. Es muss doch im Leben irgendwie auch funktionieren. Und um zu spüren, dass es wichtig ist, dass Gottes Auge über ihm ist, muss er doch in Kontakt bleiben mit diesem Gott, der sich nun schon mitgeteilt hat. Der biblische Unterricht ist für euch drei jetzt praktisch abgeschlossen. Aber damit ist die Gebrauchsanweisung nicht am Ende angelangt. Denn das Gelernte soll jetzt ja zur Anwendung kommen. Praktisch sich im Leben widerspiegeln, ins Leben einbezogen werden. Das Gelernte soll zur Anwendung kommen. Und das zeigt sich jetzt in der Zukunft. Nur einfach, dass man den Kopf mit dem Wissen über die Bibel gefüllt hat, bringt nichts. Es muss doch auch im Leben funktionieren. Gehen wir mal diesen drei Absichten Gottes mit dieser Gebrauchsanweisung Bibel doch mal ein bisschen entlang. Und da sagt Gott zum Ersten, ich will dich unterweisen. Es ist also eine Gebrauchsanleitung fürs Leben. Da hat Bibellesen tatsächlich auch was mit Lernen zu tun, wie das Leben funktionieren kann. Der Unterricht geht also für euch weiter, obwohl der BU jetzt abgeschlossen ist. Der Unterricht geht weiter in der Form, indem ihr die Bibel lest, für euch allein. Zum Tagesbeginn zum Beispiel. Ihr tut es, um zu lernen, wie Gott mich unterweist. Oder wenn ihr im Jugendkreis dann oder im Gottesdienst miteinander, mit anderen gemeinsam die Bibel betrachtet, um zu lernen, verstehen zu können, was Gott uns zu sagen hat. Miteinander, gemeinsam. Und Gott möchte durch sein Wort unterweisen. Und das hat nicht nur mit unserem Kopf, sondern vor allem mit unserem Leben zu tun. Mit allem. Da habt ihr zum Beispiel vorhin in eurer Präsentation, die fand ich ja richtig, also absolut stark, ihr habt in dieser Präsentation die Gebote Gottes betont. Ja, da teilt sich Gott ganz bewusst mit, was richtig ist und was falsch. Und da kann man das auch hervorragend verdeutlichen, welche Rolle die Gebote als Gebrauchsanleitung spielen können. Und da ist es zwar toll, wenn man die 10 Gebote auch in der richtigen Reihenfolge aufzählen kann. Das ist immer sinnvoll und das könnte durchaus mal bei Wer wird Millionär 500.000 Euro anbringen. Ja, zu wissen, welche Reihenfolge. Aber doch viel entscheidender ist es, wenn ich diese Gebote nicht nur weiß in der Reihenfolge, sondern auf mein Leben anwenden kann. Es ist doch mit jedem Gesetz so, auch mit den ganz normalen Gesetzen, mit denen wir Tag für Tag zu tun haben. Das steht drin, innerorts 50 Stundenkilometer. Ja, tun! Das ist doch das Entscheidende. Es hilft mir doch wenig, wenn ich angehalten oder geblitzt werde, oh, ich hab's gewusst! Ich weiß alles und ich weiß auch noch anderes. Oh. Ja, der hält die Hand auf. Hilft mir nichts. Keine Ausrede, es zu wissen. Tun. Und da hat Gott jetzt über viele Jahre mit den Menschen seine Erfahrungen gemacht. Und er wusste genau, wo die Schwachpunkte des menschlichen Lebens sind. Er wusste auch genau, wie die Menschen ticken, wie sie geartet sind. Und jetzt teilt sich Gott mit und sagt, so kann das Ganze funktionieren. Das tut euch gut und jenes tut euch nicht gut. Und wenn er uns dann was mitteilt, was in der Bibel drinsteht, dann zu unserem Besten. Eben weil sich dieser Gott in unserem Leben auskennt. Und das hat Gott in diesen 10 Geboten verbindlich festgelegt, was wichtig ist, dass das Leben funktionieren kann. Wenn er zum Beispiel sagt, im 1. Gebot, er will unser einziger Gott sein. dann nicht, um uns eng zu führen und uns Wesentliches vorzuenthalten. Nein, weil er genau weiß, dass mit ihm keiner mithalten kann. Deswegen soll er der einzige Gott sein. Alle anderen schmieren ab. Oder im zweiten Gebot. Er will nicht, dass wir uns auf irgendein Bild von Gott festlegen oder auf irgendeine selbstgemachte Vorstellung. Weil Gott genau weiß, Leute, ich bin doch viel größer. Ihr könnt mich nie fassen mit irgendwelchen Bildern. Lasst mich doch Gott sein und nicht nur ein Bild. Oder drittes Gebot. Er will, dass wir mit seinem Namen und seinem ganzen Wesen respektvoll umgehen. Weil er uns dann immer zugewandt bleibt. Oder viertes Gebot. Gott will, dass wir den wöchentlichen Ruhetag einhalten, weil er genau weiß, wir halten es nicht durch 7 Tage die Woche, wir klappen zusammen. Oder fünftes Gebot. Gott will, dass wir unsere Eltern ehren, weil auch wir mal alt werden und dann darauf angewiesen sind, dass sich unsere Kinder um uns kümmern. Sechstes Gebot. Er will, dass wir niemanden töten, weil das Leben der anderen unendlich kostbar ist und wir selber sonst immer in dieser Angst leben müssten, in diesem Unfrieden leben müssten. Wir könnten ja auch mal umgebracht werden. Siebtes Gebot. Gott will, dass wir keinen Ehebruch begehen, weil er genau weiß, was danach für eine Streiterei und ein Chaos losgeht und es nur noch Verlierer gibt. Angefangen von den Kindern, die vielleicht da sind. Deswegen. Achtes Gebot. Gott will, dass wir nicht stehlen, dass das Eigentum auch gegenseitig gewährt bleibt und dabei auch Frieden möglich ist. Neuntes Gebot. Gott will nicht, dass wir über andere negativ reden, über andere herziehen, weil das eine Atmosphäre, ein Miteinander von Leuten total vergiftet. Und da leben mal drin, wenn jeder über den anderen hintenrum negativ schwätzt. Deswegen soll es doch verhindert sein. Und zum 10. Gebot schließlich. Gott will, dass wir nicht neidisch sind, weil wir uns sonst gar nicht mehr über das freuen können, was wir selber alles haben, sondern immer nur noch auf das andere fixiert sind. Das sind Gebote zum Leben. Eine Gebrauchsanleitung, wie Leben funktionieren kann. Und Sie merken sehr, sehr schnell wahrscheinlich, dass allein schon bei diesen 10 Geboten, und das ist nur ein Bruchteil der ganzen Bibel hier, aber allein bei diesen 10 Geboten merken wir die Weisheit, die dahinter steckt. Dieser geniale Plan eines Schöpfers, der weiß, wie Leben funktioniert. Der sich auskennt in den Hintergründen. Gott will uns unterweisen. Nicht nur das Wissen füttern, sondern das Leben zeigen. So kann es gelingen. Auch euer Leben. So kann es gehen. Zum Zweiten möchte Gott uns den richtigen Weg zeigen. Er sagt dem David, und ich will dich lehren, den Weg, den du gehen sollst. Auch dafür ist es wichtig, dass wir erstmal die Bereitschaft mitbringen, diesen Weg auch selber zu gehen. Das ist genauso, wie wenn Sie in einer unbekannten Stadt sind und irgendeinen freundlichen Passanten nach dem Weg fragen. Sie wollen wissen, wo der Bahnhof ist. Und der sagt Ihnen, erstmal rechts abbiegen und dann, Moment, die zweite Querstraße links und dann haben sie es fast erreicht. Ja, und sie biegen erstmal links ab. Da hat es richtig beschrieben. Und sie stehen vor dem Flühwegweiher. Bahnhof? Die Beschreibung war korrekt, aber es fehlte die Bereitschaft, genau das zu tun, was der Passant ihnen sagte. Und wenn sie eine halbe Stunde zu spät am Bahnhof angekommen sind, ist nicht die Schuld des Passanten. Der hat alles richtig gemacht. Aber es braucht die Bereitschaft, diesen Weg persönlich auch einzuschlagen. Die richtige Entscheidung zu treffen, dorthin, wo es wirklich ans Ziel geht. Nun, das muss Gott mit den Menschen sehr oft erleben. Da sagt er ganz deutlich, wie dieser Weg aussehen kann. Und merkt, die Leute machen doch, was sie wollen. Da sagt Gott, die Menschen fragen oft, oh Gott, ich möchte mal zu dir in den Himmel kommen. Wie geht das denn? Eine kluge Frage, finde ich. Denn wer möchte schon nach seinem Tod ewig von Gott und diesem guten Einfluss getrennt bleiben? Ja, und die Frage, wie komme ich in den Himmel, die drückt ja aus, Gott, jawohl, ich möchte mal bei dir sein. Und dann lässt Gott, dieser Gott, den ich frage, durch seinen Sohn Jesus eindeutig mitteilen, ich bin der Weg, Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Das ist doch alles gesagt, oder? Die Beschreibung ist doch sonnenklar. Jeder kann es doch wissen. Jesus ist der Einzige, der diesen Weg zum Vater im Himmel geöffnet hat. Und dafür hat er sogar sein Leben geopfert. Aber wie viele sind bereit, da tatsächlich auch auf diesen Weg zu gehen? Eine Minderheit. Eine Minderheit ist es, die wirklich sagt, Jesus, du bist mein Weg. Mit dir will ich mein Leben führen. In den Himmel kommen wollen alle. Aber den Weg gehen, den einzigen Weg, wenige. Eigener Kopf. Und wenn ich Jesus als diesen Weg wirklich gewählt habe, mich entschieden habe dafür, dieser Wegbeschreibung Gottes in dieser Gebrauchsanleitung zu folgen, dann kann ich ihn auch in jeder Situation einbeziehen. Dann begleitet er mich. An jeder Weggabelung oder Kreuzung kann ich ihn fragen, wie es weitergeht. Und jetzt, nächster Schritt. Ich muss mich festlegen. In der Schule, viele Fragen, sprachlicher Zug, welche Leistungskurse, jede Situation. Und Jesus ist dabei. Ich find's fantastisch, dass er dann auch durch die Aussagen der Bibel in ganz konkrete Fragestellungen eingreift. Sagt, dann ist ein Bibelvers, der schon 2000 Jahre alt ist und ich habe den Eindruck, Gott, du sprichst mit mir. Das passt für mein Leben, das genau ins Schwarze getroffen. Ich weiß, was du möchtest von mir. Ich find's genial, wie ein Bibelvers, der von Paulus irgendjemand geschrieben worden war, der irgendwo lebte. Und ich merke, Gott redet mit mir. Absolut, absolut gewaltig gut. Da merke ich, wie Gott mir durch so einen Bibelvers einen richtig heißen Tipp gibt, was er als nächsten Schritt mir empfiehlt, um auf diesem Weg weiterzugehen. Und wie sehr wünsche ich es euch dreien jetzt, die ihr heute praktisch gesegnet werdet und aus dem biblischen Unterricht verabschiedet werdet. Ich wünsche euch, dass ihr auf diesem Weg drauf bleibt. Und euch manche Irrweg und manche falsche Abzweigung einfach erspart bleibt. Denn früher oder später kommt jeder an diesen Punkt, dass er feststellt, dass an Jesus kein Weg vorbeiführt. Spätestens dann, wenn das Leben hier zu Ende ist, sind wir alle an der Stelle. Dritte schließlich, was zu dieser Gebrauchsanleitung dazugehört. Es ist eine Gebrauchsanleitung für den guten Kontakt. Entscheidend, dass ich diese Gebrauchsanleitung auch verstehen kann und mich in ihr zurechtfinde und merke, was es konkret für mein Leben zu bedeuten hat, ist es, dass ich eine lebendige Beziehung zu diesem Gott habe, der sie geschrieben hat. Quasi eine Antenne habe. Dass ich ihn als Person, die dahinter steckt, kenne. Dann sind es nicht nur irgendwelche Worte, die sich mal einer ausgedacht hat und niedergeschrieben hat, sondern dann ist es wie ein Brief. Oder wie Peter Hane sagt, ein dicker Brief des Schöpfers an seine Geschöpfe, ein Liebesbrief Gottes an seine Menschen. Das ist schon ein Unterschied, ob ich einen Bericht, einen neutral abgefassten Bericht in der Zeitung lese, über irgendeine Sache, eine Veranstaltung meinetwegen, die abgelaufen war. Oder ob ich im Briefkasten einen ganz persönlichen Brief bekomme, wo jemand mir erzählt, ich war auf dieser Veranstaltung dabei und das hat's mir gebracht, das habe ich gelernt dabei, das hat mich bewegt, ganz persönlich. Beim ersten Mal, da bin ich nur irgendwie ein Beobachter und vielleicht nagt die Neugier, vielleicht das Interesse und ich lese diesen Bericht, der mich aber eigentlich nichts angeht. Aber beim zweiten Mal, da kenne ich die Person, die dort war auf der Veranstaltung. Und mir ist es wichtig, diese Person verstehen zu können, ihr näher zu kommen, weil zwischen uns eine Beziehung besteht. Wir sind freundschaftlich verbunden und deswegen interessiert es mich, was diese Person gerade durchmacht, beschäftigt, an Erfahrungen mitgenommen hat. Es ist mir wichtig, das zu erkennen, was dieser Person wichtig ist. Hier ist eine Beziehung, ein lebendiger Kontakt die Grundlage. Und das ist Voraussetzung, um die Bibel auch ganz persönlich verstehen zu können. Einen Kontakt zu haben mit dem Gott, wer der Autor ist dieser Bibel. Was sagst du mir jetzt? Darum geht es letztlich Gott in dieser Gebrauchsanleitung. Er will, dass die Beziehung zustande kommt. Wenn ich ein Haushaltsgerät gekauft habe und mich durch die Gebrauchsanleitung durchgekämpft habe und das Ganze verstanden habe, dann kann ich die Gebrauchsanleitung abheften. Ja, aufbewahren wird man sie mal, wenn man es bei eBay versteigert, ist immer gut, wenn man die Gebrauchsanleitung mitschicken kann. Aber ich heb die auf, aber sie ist weg. So nicht mit der Bibel. Da komme ich nicht in die Verlegenheit, diese Gebrauchsanleitung Gottes fürs Leben mal wegzulegen, wenn ich meine, die Maschine zu beherrschen, also das menschliche Leben zu beherrschen. Es geht in der Bibel um eine Beziehung zu diesem Gott, der mich unendlich liebt. Zu David sagt er so, mein Auge ist über dir. Das ist nicht diese schlimme Vorstellung eines George Orwells, Big Brother's watching you. Totale Überwachung, das wäre ja Wahnsinn, das wäre Perversion und nicht auszuhalten. Schrecklich. Wenn Gott sagt, mein Auge ist über dir, will er viel mehr zum Ausdruck bringen. Ich habe dich so sehr lieb, dass ich immer bei dir sein werde. Ich bin voll im Bild. Ich gebe dir die Gebrauchsanleitung und bin selber persönlich in der Hotline. Ruf doch an, wenn du es nicht verstehst. Wende dich doch an mich mit deinen Fragen. Ich gebe Bescheid. Ich gebe Auskunft. Du kannst von mir lesen und mit mir reden. Aber entscheidend ist der Kontakt. Bleib dran in der Leitung. Wir sind jederzeit verbunden. Auch für euch. Jederzeit. Der Kontakt zu Jesus steht. Die Leitung ist geschaltet. Und miteinander können wir durch das Leben gehen, sagt Jesus zu mir, lädt mich ein. Bezieh mich in dein Leben ein. Ich möchte mitgehen. Und ihr werdet sehen, auf mich ist Verlass. Das sind meine Wünsche für euch, für uns alle. Gebrauchsanleitung, absolut fantastisch. Aber entscheidend diese Beziehung. Und dann merke ich, wie Gott mich an der Hand nimmt und führt und mir sagt, es ist Verlass. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, ich möchte erstmal danken dafür, dass wir in dir einen haben, der die Menschen versteht. Und das ist schwierig, weil sich kein einziger Mensch auf dieser Erde über das Menschsein überhaupt auskennt. Und die Mediziner, die lernen und forschen immer weiter, um noch mehr verstehen zu können, wie der Körper funktioniert. Und die Psychologen, die versuchen, sich hineinzudenken in die Psyche eines Menschen. Aber keiner hat den Überblick über alles. Und da kommst du gerade recht in dieser Frage, in dieser Hilflosigkeit mit deiner Gebrauchsanleitung, wie es wirklich gehen kann. Und ich möchte dich bitten, lieber Herr, dass diese Gebrauchsanleitung bei uns auf offene Ohren stößt. Dass wir sie ernst nehmen, in unser Leben einbeziehen. Dir die Regie über unser Leben überlassen, dass du das Sagen hast. Und wir uns nach dir richten, auch mit allen Entscheidungen im Blick auf unsere Wege. Du sollst führen können. Du sollst unterrichten können. Und dein Auge soll tatsächlich jeden Moment über unserem Leben sein können. Dass diese Beziehung steht. Bewahre uns davor, dass wir unseren Kopf durchdrücken wollen, sondern halte uns, und speziell diese drei Absolventen, die jetzt eingesegnet wurde, halt uns alle miteinander in dieser direkten Beziehung zu dir, mit einer offenen Bibel und vor allem mit einem offenen Herzen dir gegenüber, um an deiner Hand durchs Leben zu gehen. Amen.